Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 170, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was ist der Pfahl im Fleisch in 1. Korinther 12? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje, mir gegenüber sitzt
Knut Nippe.
Genau.
So läuft das Gespräch heute.
Okay. Immer eine Überraschung.
Du machst so Lippen und ich füll das aus, ja.
Genau, wir sind ein Podcast, der sich mit Themen der Reformation beschäftigt. Und manchmal reden wir auch über Themen, die uns persönlich helfen, weil wir beide bald wieder auf die Kanzel steigen werden, predigen werden über einen Predigtext aus dem 2. Korintherbrief, 12. Kapitel. Das sagt euch vielleicht jetzt noch nicht so viel, aber es gibt einen Satz da drin, der relativ bekannt ist aus der Bibel.
Nämlich, das ist die Lücke für mich jetzt.
Ja.
Gottes Kraft ist, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist so total der Spitzensatz, auch eingängig, gibt es auch als Lied und so weiter. Und der längere Text ist so ein bisschen komplizierter. Ne? Also Paulus argumentiert ja gerne kompliziert.
Da wollen wir heute rein und ich finde auch, dass das eigentlich ganz gut zu unserem Podcast-Thema passt, weil wir hier oft über Martin-Luther-Themen reden, reformatorische Themen. Und in gewisser Hinsicht, finde ich, ist das auch was Kreuzestheologisches. Mhm. Also, dass Gottes Kraft ein bisschen anders aussieht, als wir es vielleicht auf den ersten Blick vermuten würden.
Erwarten und wünschen würden wahrscheinlich auch.
Genau. Von daher machen wir heute eine Bibelarbeit mit euch. Ihr könnt gerne nebenbei mitlesen oder auch einfach zuhören. Auf jeden Fall wollen wir, bevor wir einsteigen in diese 10 Verse aus dem 12. Kapitel des 2. Korintherbriefes, ein bisschen etwas zum Kontext sagen. Weil meistens hilft es ja, den Kontext einer Bibelstelle zu kennen.
Das ist eine sehr wichtige Grundregel. Kontext hilft immer.
Genau. Kennst du die drei Regeln für Auslegung eines biblischen Textes? 1 Kontext, 2 Kontext, 3 Kontext, sagte mal jemand. Genau. Was ist passiert in Korinth? Korinth ist ja eine Gemeinde, die Paulus am Herzen liegt, gegründet von ihm mit. Und er ist aber weitergereist. Paulus ist ja Wandermissionar. Und in der Zwischenzeit sind andere aufgetaucht. Und zwar Leute, die ein bisschen in Frage stellen, was Paulus so gemacht hat und auch so seine Autorität in Frage stellen. Paulus nennt sie hier auch die Superapostel. Das ist im 2. Korintherbrief ein Name, den er ihnen gibt oder vielleicht den sie sogar selber benutzen, genau weiß ich es nicht. Die Supermänner, also das zeigt so ein bisschen was von dem Selbstbild dieser Leute. Die haben etwas vereinfacht gesagt, von sich gegeben, na, der Paulus, der macht nicht so viel her. Mhm. Der ist kein sonderlich imposanter Redner. Da passiert auch nicht so viel, das ist nicht so viele Zeichen und Wunder geschehen da. Also wir können euch noch mal ganz anders in die Gotteserfahrung, in die Gottesbegegnung bringen. Und wir haben ganz andere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Und wenn ihr uns folgt, dann könnt ihr das auch erleben. Und die Korinther sind dem jetzt mal nicht ganz abgeneigt.
Genau, also überhaupt war es ja in der korinthischen Gemeinde auch so ein bisschen ein Problem mit so Spaltung, ne? Also dass man sich so seinen Apostel sucht oder seinen Pastor oder wie auch immer. Genau, und da, also es gab auch so einen Konkurrenzdruck, ne? Und selbst der Paulus, der jetzt nicht mehr da war, gegen den musste man sich absetzen und dann wurde eben so argumentiert, rhetorisch schwach, nicht so, du sagtest, es ist kein Zeichen und Wunder, ja, also.
Und die Korinther waren ja auch relativ anfällig, finde ich, dafür, weil sie ja eher so ein Faible hatten für, sage ich mal, ekstatische Dinge.
Ja.
Also wir wissen das aus dem 1. Korintherbrief, dass die Gemeinde sehr gerne sowas wie Zungenrede praktiziert und dass da die Gottesdienste gerne mal etwas durcheinander gehen.
Und dass es einen Streit darum gab, welche Gaben sind denn die besten und wer, also genau. Wahrscheinlich war es dann immer die man selber hatte. Und wo, da hat Paulus schon reingeredet und gesagt, naja, die Liebe ist schon das Beste und so weiter. Also genau, aber dieses höher, besser, weiter war in der Gemeinde und eben auch bei der Gemeindeleitung war immer so ein Thema.
Die spannende Frage, finde ich, ist ja, wo kann man Parallelen auch zu heute ziehen? Gibt es sowas heute auch nochmal, dass Leute in die Gemeinde kommen und sagen, naja, reicht das, was ihr hier erlebt? Da muss man ja immer auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es ja nie so 1:1 Parallelen gibt und es immer ein bisschen schwierig ist zu sagen, ihr da seid sowas wie die Superapostel, mit denen Paulus sich auseinandersetzen musste. Und trotzdem biete ich jetzt mal einen Vergleich. Ich erlebe es ja manchmal schon, dass irgendwie Leute in so relativ normalen, vielleicht ein bisschen langweiligen Gemeinden wie bei uns sind, wo jetzt nicht jede Woche der Heilige Geist völlig eskaliert, zumindest nach unseren Maßstäben, so, dass alles drunter und drüber geht. Und dann vielleicht manchmal Leute kommen und sagen, ja, aber das ist ja alles schön, dass du an das Evangelium von Jesus glaubst und so, aber hast du Gott schon mal so richtig erlebt? Mhm. Ist Gott schon mal so richtig mit Kraft in dein Leben reingekommen, so dass das alles weghaut und so? Und so die Tendenz, die kenne ich auch schon heute.
Ich habe das mal auf einer, wir müssen zum Text kommen, ich kann ja ganz viele Geschichten erzählen. Ich habe das mal auf einem Jugendfestival erlebt, wo dann der Prediger so eine Geschichte erzählte von einer Frau, der Heilige Geist so ein Erlebnis geschenkt hat, dass sie sich wie in einer Badewanne fühlt und die Badewanne war gefüllt mit der spürbaren Liebe Gottes. Also sie hat so richtig körperlich spürbar in der Liebe Gottes gebadet und das war so ein Erlebnis. Und also er brachte das so rüber, dass die Jugendlichen sich alle, also ich will das gar nicht in Frage stellen, dass ich habe sowas noch nicht erlebt, aber kann ja sein. Aber er brachte das so rüber, also Gott will euch noch viel mehr schenken und alle, die sowas noch nicht erlebt hatten, fühlten sich scheiße, weil sie dachten, oh Mann, mein Christsein bis jetzt war eigentlich nur Christsein 0.5.
Genau.
So, und waren alle ganz verzweifelt und sagten, ich habe Gott eigentlich noch nie richtig kennengelernt. Und dann, also dann hatte ich sehr interessante und gute Gespräche, aber also ich kenne das, ja klar.
Und ich würde sagen, eine ganz ähnliche Kerbe hauen diese Superapostel damals und sie erzählen so ihre Geschichten. So, also sie bringen Geschichten, ach, guck mal, wir haben das erlebt, wir haben das erlebt.
Mit der Rhetorik ist ja, selbst für Leute, die sagen ja hier mit so ekstatischen, aber dass Leute sagen, ach, hast du schon mal den Prediger gehört oder den oder hier den einen, der hat auf YouTube macht er da immer und so, weißt du?
Ja, das gibt es Leute.
Gibt Leute und so, also das, und das mag ja auch, also das will ich auch gar nicht in Frage stellen, aber durch diese große Wahrnehmung, die ja toll ist, ist ja ein Reichtum auch, dass man, also ich lese auch natürlich Bücher von anderen und finde es super, aber ich gehe jetzt nicht zu meinen Kollegen und sage, warum predigst du nicht wie Timothy Keller oder so, ja. Also es ist ja ein großer Reichtum, aber die Frage ist eben, inwieweit dann auch Ansprüche und Wertungen sozusagen damit verbunden werden.
Ja.
Und Paulus musste klein gemacht werden, damit man sozusagen das
selber
übernehmen,
groß ist,
damit man selber groß ist, genau.
Und Paulus' Art, damit umzugehen, ist zu sagen, wir könnten jetzt hier in so einen Wettkampf der Geschichten einsteigen. Wer kann sozusagen die besseren Geschichten über tollere Erlebnisse erzählen? Ja. Und er sagt, das ist eigentlich totaler Quatsch. Er nennt das Rühmen. Das wäre sozusagen zu rühmen, wer kann die tolleren Geschichten erzählen? Und er sagt, darauf kommt es am Ende überhaupt nicht an, weil das ist nicht die Grundlage unseres Glaubens. Aber nehmen wir mal an, wir machen das jetzt
mal. Genau, ich gehe jetzt mal drauf ein und schalte mal auch in den Deppenmodus.
Genau, er nennt das, deswegen heißt das die Narrenrede, was er hier bringt. Genau, er schaltet in den Deppenmodus und sagt, okay, jetzt machen wir mal Stories. Und er fängt sozusagen schon in Kapitel 11 an, so Beispiele zu bringen. Das ist alles jetzt noch Vorgeschichte zu dem eigentlichen Text. Aber er sagt schon mal, guck mal, wenn ihr euch rühmt, was ihr für eine tolle Abstammung habt, ne, ihr seid irgendwie Israeliten, Abrahams Kinder, ich kann das auch alles bringen. Also Paulus hat ja wirklich einen tollen Lebenslauf. Also sozusagen, wenn es darum geht, irgendwie aus welcher geistlichen Prägung er sozusagen kommt. Er ist toll ausgebildet, könnte alles bringen. So. Und dann sagt er, und guck mal, was ich alles schon durchlitten habe für das Evangelium. Dann zählt er alles auf. Ich wurde schon mal, ich wurde dreimal ausgepeitscht hier. Also 40 Schläge, also, boah. Und ich wurde einmal gesteinigt. Ich bin dreimal, habe ich Schiffbruch erlebt. Ich meine, das ist ja auch schon ein Zufall. Also wer von uns kann sagen? Ja. Ich meine, selbst wenn man jemanden kennt, der einmal einen Schiffbruch überlebt hat. Aber
ist man schon beeindruckt. Ist man
schon beeindruckt. Aber dreimal. Es gibt sogar irgendwie, ich habe von jemandem mal gelesen, der hat einfach mal so eine Fantasie durchgespielt von Lukas, der ein Begleiter von Paulus war, der einfach jeden Morgen aufstehen muss und Paulus erstmal den Rücken eincremen muss.
Wegen dem Gestrieben.
Wegen dem Ganzen, damit er überhaupt irgendwie durch den Tag kommt, so weißt du? So, also Paulus hat schon richtig was durchlitten und sagt, und trotzdem habe ich das, also ich könnte auch Stories erzählen und auch da liegt schon so ein Bruch drin, weil er sagt, meine Stories wären auch schon ein bisschen andere. Mhm. Ich erzähle jetzt nicht nur die Geschichten.
Wer sich bei mir alles bekehrt hat, wen ich getauft habe und welche, wen ich geheilt habe.
Genau.
Sondern er erzählt, wo er einen draufgekriegt hat.
Genau, das ist schon ein Unterschied.
Ja.
Und trotzdem sagt er, ich hätte auch tolle Geschichten. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 12. Jetzt bringt er neben sozusagen seine Herkunft und diesen, dem, was er alles durchlitten hat, noch ein drittes Beispiel von Geschichten, die er erzählen könnte, um sozusagen in diesem Rühmen-Wettkampf, in diesem, wie heißt das, in dem Deppenmodus den Highscore zu knacken.
Mhm.
Und genau, ich lese einfach mal Vers 1 vor aus 2. Korinther 12. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn. Also er sagt, das ist ein bisschen so eine Überschrift, finde ich, für das, was da kommt. Er sagt, jetzt kommt, jetzt will ich nochmal über Offenbarung reden, also über direkte Gotteserlebnisse, wo Gott direkt in mein Leben gekommen ist. Vers 2, ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel.
Also eine außerkörperliche Erfahrung, wie man heutzutage sagt. Im Leib, außerhalb des Leibes, genau.
Paulus war schon mal im Himmel.
Genau, das ist wichtig. Also vermutlich redet er hier von sich selber. Das wird auch im Laufe, wenn man den Versen so folgt, wird das nochmal deutlicher. Es ist nicht so kriegsentscheidend, aber vermutlich ist das hier tatsächlich etwas, wo er über sich selber redet. So wie wir machen das manchmal hier, wenn man irgendwas Peinliches fragt. Ich frage für einen Freund, ne?
Genau.
So, damit spielt Paulus ja auch. Also ich kenne da jemand und der hat Folgendes erlebt. Und dann wird aber nach und nach deutlich, er redet über sich selber.
Weil wir müssen wissen, er ist noch im Deppenmodus.
Ja, genau.
Also er distanziert sich damit auch irgendwie ein bisschen von sich selbst. Ja. Genau, also weil er am Ende dann doch auch seine eigenen Supererfahrungen, die er da hat, relativiert. So. Und was ich irgendwie total interessant finde, ist, also er hat einen Einblick in den Himmel. Ich frage mich manchmal, was würden wir eigentlich in den Gemeinden machen, wenn jemand wirklich schon mal im Himmel gewesen ist? Wir würden ja sofort in jedem Gottesdienst so ein Zeugnisteil einbauen und denjenigen dann so auf die Bühne bitten und fragen, erzähl doch mal genau, wie war das da? Wen hast du getroffen? Was haben die gesagt? Was hast du genau gesehen? Genau. Beschreib jedes Detail, weil dann, guck mal, dann wäre doch mein Glaube stärker an den Himmel, dass da was kommen würde. Wenn Paulus, also wenn so jemand ganz im Detail erzählen würde, was da alles kommt. Aber das macht Paulus so null. Er geht ja null auf die Details ein.
Mhm.
Also er sagt da null, weil das irgendwie überhaupt nicht das ist, was wichtig ist. Aber wir funktionieren manchmal so. Ich habe tatsächlich mal einen auf YouTube Typen gesehen, der gesagt hat, ich war auch im Himmel. Und dann war er im Himmel und hat er die Bibliothek des Himmels gesehen.
Oh.
Und dann hat er gesehen, Johannes 22, ein Buch. Und das Johannes-Evangelium hat ja nur 21 Kapitel und er weiß jetzt das geheime 22. Kapitel und hat auch andere Sachen im Himmel gesehen.
Ja, mit so einer himmlischen Bibliothek kann man mich schon auch hooken. Das finde ich da freue ich mich ja auch drauf, wenn man im Himmel so viel Zeit und so viele Bücher hat und so.
Aber bei Paulus ist es so, guck mal, der hat so eine krasse Erfahrung gemacht, die liegt jetzt 14 Jahre zurück. Und 14 Jahre redet Paulus da eigentlich nicht drüber. Also zumindest kommt das ja woanders in seinen Briefen nicht so vor, dass er sagt, guck mal, ich habe eine geile Erfahrung gemacht und die exegetisiere ich jetzt mal für euch.
Ja, und er sagt auch nicht, und meine letzte gestern, also es wirkt ja auch so, als wäre da eine lange, also als wäre diese Erfahrung, von der er erzählt, er kommt nachher noch auf ein paar andere, die aber nicht so eindeutig, die wären noch ein bisschen ambivalenter, aber genau, das ist auch schon ein bisschen her. Also auch in seinem langen Glaubensleben ist das jetzt keine tägliche Sache.
Nee, was ja auch manchmal so der Eindruck ist, ne? Den man für uns vermittelt wird, dass man jeden Tag in der Badewanne Gottes Liebe erfährt. Ich spitze mal deine Geschichte etwas zu. Und was ich auch noch irgendwie interessant finde, ist, dass Paulus ja total oft sagt, ich kriege das irgendwie nicht richtig eingeordnet. Ne? War ich jetzt im Leib? War ich außer meinem Körper? Ich habe keine Ahnung. So, also es ist, und das finde ich, ist ja nochmal so ein wichtiger Grundsatz, finde ich, für diese Erlebnisse, dass die immer eine Ambivalenz behalten. Also die sind an sich nicht so klar und eindeutig manchmal. Das ist ja auch eine Frage, wie ordne ich das ein? Also, keine Ahnung, wenn jemand sagt, ich habe Gott im Traum begegnet. War das Gott? Habe ich schlecht geträumt? Habe ich mir das eingebildet? Wie interpretiere ich das jetzt? Also es hat immer so eine Dunkelheit, sag ich mal. Und das ist ja schon ein Unterschied zu dem, was wir im Wort Gottes haben, sozusagen.
Wo es klar und deutlich und für alle anderen nachvollziehbar. Also ich kann dir sagen, guck mal, pass auf, dieser Vers sagt mir das und das und dann zeige ich dir den Vers und dann kannst du es nachvollziehen oder nicht und sagst, aber wenn ich sage, du, ich habe was geträumt und so, hast du überhaupt gar keinen Zugang zu.
Also wir beide verheiratet sind.
Ich kann das überhaupt nicht mit dir teilen.
Ja. Vers 3. Und ich kenne denselben Menschen, das ist so cool, wie er sich das spielt. Ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Jetzt kommt da, denke ich auch wieder, oh cool, unaussprechliche Worte. Jetzt würde ich total gerne mal wissen, welche das waren. So, und Paulus, kannst du das mal nachmachen? So, es gibt doch so diese Zungenrede, wollen wir so mit Engelszungen quasi reden. Paulus könnte doch mal richtig zeigen, wie das im Himmel klingt akustisch. Wäre doch voll spannend. Aber auch das ist Paulus irgendwie nicht am Ende entscheidend. Vers 5. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Vers 6. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört.
Also was Paulus hier macht, ist ja schon, dass er zwar einerseits in das Spiel einsteigt,
ja,
so ein bisschen, aber es dadurch auch vorführt und kaputt macht,
ja,
finde ich. Also und umdeutet. Und das kommt dann dem, ich rühme mich meiner Schwachheit. Also das macht ja keiner. So. Und das passt natürlich, sage ich mal so, was wir auch von Jesus kennen, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, selig sind die, also zu beglückwünschen sind die, und dann sagt er lauter Sachen, wo wir immer denken, oh nee, die haben doch, das sind doch die Loser, ja, die verfolgt werden und so weiter. Und Jesus sagt, nee, das sind die, die im Himmelreich groß sind. So. Mhm. Und eigentlich macht Paulus das hier auch, so eine Umwertung, aber indem er erstmal einsteigt und dann sagt, gut, ja, wenn wir jetzt hier schon angeben, dann geben wir eben mit Schwachheiten an. Das andere gibt es auch, aber da, ja, damit kann man auch mal angeben, hat man keinen Zugang zu, aber ich rühme mich meiner Schwachheit. Und an der Stelle finde ich, und also das, ich finde, das ist auch so eine Linie bei Paulus. Also wir, du hast vorhin, sind wir kurz schon auf den ersten Korintherbrief, wo die so mit den Geistesgaben und so weiter, da haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht oder so. Und Paulus auch ja da einsteigt, aber es verändert, indem er diesen ganz neuen Begriff Charismen einführt und sagt, na, lass uns nicht über Geistesgaben reden, sondern über Gnadengaben. Denn es geht ja darum so. Und genauso macht er das hier, indem er reingeht und aber die ganze, ist eigentlich subversiv.
Total
subversiv. Er verändert das.
Genau.
Rühmt sie, sagt, nee, lass uns der Schwachheiten rühmen.
Vers 7. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe.
Ja.
Du, Knut, wirst uns jetzt ganz genau sagen können, was dieser Pfahl im Fleisch ist. Theologen haben über Jahrhunderte gerätselt.
Genau.
Aber jetzt kommt der einzigartige Knut
Nicke. Das sind doch falsche Erwartungen. Nein, genau.
Also, nimm dich doch mal deiner
es gibt sehr viele verschiedene Ideen, was dieser Pfahl im Fleisch sein könnte, von körperlichen Leiden bis zu besonders peinlichen Sünden. Die Paulus einfach nicht lassen kann, bis hin zu, ja, das wäre auch körperliches Leiden, also so epileptische Anfälle oder irgendwie sowas.
Blindheit habe ich mal gelesen.
Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ideen, und das ist ja auch alles nett, aber ich glaube, das Witzige ist eben, dass es nicht klar ist, sondern es geht nur um die Sache, es gibt etwas, unter dem Paulus leidet, was er auch als von außen kommendes wahrnimmt. Deswegen ist dies mit den besonderen Sünden jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Wobei ich will das auch nicht ausschließen. Wir wissen aus Römer 7, dass Paulus auch mit Sünden damit zu kämpfen hat, dass er sich das Gute vornimmt und es nicht tut und so weiter. An anderer Stelle haben wir, dass er diesen Kampf auch ständig führt und auch immer wieder verliert und so. Aber das klingt hier, finde ich, nochmal ein bisschen anders, als gäbe es dann noch irgendwas. Er kann auch irgendwie, was weiß ich. Also das ist jetzt völlig gesponnen, es kann ja irgendwie auch ein Familienmitglied sein, was ihm immer Stress macht.
Zum Beispiel.
Und ihn immer zum Ausrasten
bringt. Der Bruder, von dem nicht auftaucht
irgendwo. Genau, der Co-Host, nein, der Scherz. Also, aber es gibt etwas, wo er sagt, das macht mich wirklich fertig und ich habe Gott mehrfach wirklich inständig angefleht, er soll das wegnehmen. Und Gott hat gesagt, nö. Obwohl er das, also er sieht es nicht, also er sieht da noch den Teufel mit drin. Er sagt nicht, das ist was Gott mir gegeben hat, sondern da versucht der Teufel mich immer, ich nehme es mir so toll vor, ich habe so meinen Plan und dann kommt das und macht mich wieder fertig. Der Teufel schlägt mich mit Fäusten oder so heißt das, ne?
Engel des Teufels.
Ein Engel des Teufels, genau. Der macht mich hier immer fertig damit. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist etwas, was ihn hier immer fertig macht. Und du hast das in der Vorbereitung gesagt, das ist eigentlich vielleicht auch seelsorgerlich, dass Paulus das nicht konkret macht, weil es uns die Möglichkeit gibt, unsere Erfahrungen hiermit da einzutragen, zu sagen. Und nicht zu denken, ach ja, nee, bei mir ist es was ganz anderes, sondern an der Stelle formuliert er es bewusst vielleicht allgemein.
Ja, ich glaube das auch. Und es ist ja, finde ich, auch. Also im Grunde sagt Paulus hier, ich erzähle euch jetzt mal wirklich eine Gottesbegegnung. Ich erzähle euch jetzt mal von meiner Gottesbegegnungsgeschichte.
Das ist der Punkt, wo es total konkret wird. Ich habe das zu Gott gesagt und Gott hat das zu mir gesagt. Genau. Also an der Stelle werden ganz konkrete Sachen.
Ich erzähle euch jetzt nicht die Geschichte, wie ich im Himmel war, weil die am Ende gar nicht so wichtig ist. Ja. Aber ich erzähle euch jetzt mal eine andere Geschichte von einer Gottesbegegnung. Und ich sage euch eins, es ist wahrscheinlich eine Gottesbegegnung, die ihr euch nicht sucht.
Ja.
Also das ist nicht
dass Gott Nein sagt.
Dass Gott Nein sagt und dass Gott dir ein Pfahl im Fleisch gibt oder zumindest, ja, mir ist gegeben ein Pfahl im Fleisch. Würde ich sagen, am Ende ist es Gott natürlich, der das auch zulässt. Ne?
Auf jeden Fall,
Auf jeden Fall. Und am Anfang sagt Paulus auch, das finde ich auch nochmal interessant, damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe. Weil ich finde, man könnte natürlich auch denken, dass Paulus alles viel besser weiß als die Superapostel. Aber ich glaube, dass der schon ein bisschen was von dem auch an seinem eigenen Herzen weiß und denkt, ja, ich habe echt tolle Erfahrungen auch mit Gott gemacht. Ich weiß genau, in welcher Spur die gerade unterwegs sind. Ich kenne die aus meinem Herzen. Ich könnte auch tolle Geschichten erzählen, mich abfeiern deswegen. Aber es wird mich immer groß machen und dadurch wird Christus klein. Und das muss genau andersrum sein. Und deswegen.
Wir haben das vorhin so ein bisschen übersprungen bei Vers 6. Ich finde es total krass. Er weiß, dass er da so in der Kritik steht für das, was man an ihm sieht und hört. Und er sagt, ich möchte nicht, dass jemand mich höher achte als das, was er an mir sieht und hört. Obwohl er weiß, dass das der Punkt ist, an dem jetzt nicht seine Stärken liegen, so. Oder er nicht so viele Tore schießt wie andere und sagt, ja, nee, das ist auch in Ordnung so.
Aber was du von mir hörst, was ich über Jesus zu sagen habe, darauf kommt es an. Nicht die tollen Dinge.
Ich nenne noch mal ein Beispiel, weil ich finde sonst, wenn Leute jetzt irgendwas von Sünden gehört haben, aber eine Geschichte, es wird bei Paulus jetzt sicher nicht das gewesen sein, weil der war nicht verheiratet, aber ich kenne einen Pastor, dessen Frau ist psychisch erkrankt. Mhm. Und das muss ja schrecklich gewesen sein. Für die, also der hat die gesund geheiratet, hatte Austausch, Kommunikation mit ihm, die hat ihm den Rücken gestärkt in seinem Dienst, die waren gemeinsam unterwegs und dann ist die so stark psychisch erkrankt, dass das ihn sehr eingeschränkt hat in allem und er ständig auch wusste, so wie ich mir das mal vorgestellt habe, mit meiner Frau zu kommunizieren, das geht nicht mehr, ja, die hat das nicht mehr. Also das ist ja auch zum Beispiel so
ein Pfahl im Fleisch.
Das ist ja auch was, wo du ständig leidest und traurig bist und nicht nur in dem Fall ja nicht nur sozusagen aus egoistischen Dingen, wo dich das bremst in deinem, in deinen Wünschen und in deinen Planungen, sondern wo du auch einen Menschen vor Augen hast, den du liebst und wo du weißt, der leidet da unter was. Und also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also das wird es jetzt bei Paulus nicht gewesen sein, aber ich will damit sagen, wenn man so eine Erfahrung macht als Christ, glaube ich, ist das auch ein Vers, wo man dann auch sich wiederfinden kann und sagen kann, ja, und es gibt auch manchmal, wo man Gott wirklich fleht, kannst du das hier nicht machen? Und Gott sagt nein.
Und ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und die Person erzählte dann auch mal, dass natürlich die ganz bestimmte ganz fromme Leute kamen und sagten, naja, aber habt ihr doch
habt ihr sie freigebetet?
Genau, habt ihr das alles gemacht? Und jetzt gehe ich doch noch mal hier rein. Es gibt, im Grunde ist das ja eine Zweiteilung, die hier passiert. Es ist einmal sozusagen der Pfahl im Fleisch. Und dann gibt es ja noch sozusagen die Ausführung, es ist der Satansengel, der einen mit Fäusten schlägt.
Ja.
Also ich finde es ja schon eine Frage, es gibt das Leid und die Frage, wie interpretiere ich das Leid? Und es gibt ja schon, finde ich, eine satanische Interpretation des Leidens. Oder es kommt sozusagen das ist ja der Satansengel, der Satansbote, der eine Botschaft bringt. Und ich finde, was ja wirklich satanisch ist, ist immer auch, was man daraus macht. Also, dieser Pfahl heißt, Gott hat dich verlassen. Fleisch.
Oder du hast Gott verlassen. Oder
du hast Gott verlassen
und dafür gibt es jetzt die Strafe und so weiter.
So, und sozusagen diese Stimme, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die natürlich auch bei Paulus immer mit reinkommt, ne? Sozusagen. Also, das ist ja eins, wie die Bibel auch den Satan zeigt, ne? Als großen Lügner, als der sozusagen anklagt, der die Gemeinde verklagt und sozusagen die klar macht, die Sünde groß macht da an der Stelle und sagt, ja, du hast ja bist völlig zu Recht von Gott verlassen, er hat dir einen Pfahl gegeben und dann, genau, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche und er hat zu mir gesagt, und jetzt kommt ein Reden Gottes, das anders ist als das Reden des Satans, das sozusagen diesen Pfahl anders interpretiert, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, hat Luther immer übersetzt und jetzt heißt es in der neuen Lutherbibel, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. In einem anderen Podcast zu der Stelle, die ich mal gelesen habe, heißt es schön, wenn Gott redet, muss der Teufel schweigen. Weil jetzt kommt sozusagen wirklich eine Offenbarung. Jetzt, und das ist die Offenbarung, die Paulus viel wichtiger ist als die vom dritten Himmel und dem Paradies. Weil Gott sagt, du bleibst nur so von mir abhängig und nah an mir dran, wenn du diesen Pfahl hast. Und ja, das ist was und, ganz Schwieriges.
Ja, und nicht nur das. Also das ist, finde ich, noch zu defensiv formuliert, sondern und ich bin darin mächtig. Mhm. Ja, also ich will diese Geschichte von diesem Pastor überhaupt nicht schönreden oder so. Nee. Also das hat ihn, der war vor irgendwie auch, der war auch nicht nur Pastor, der war, glaube ich, irgendwie Korrektor noch von der Hochschule und irgendwie so, hat noch so eine Propstfunktion gehabt und das konnte alles nicht mehr machen. Ja, das war alles eingeschränkt. Also da sozusagen sein Wirkungs-, sein Segensradius wurde viel kleiner und mir haben aber andere Leute auch erzählt, dass ihn das auch verändert hat, dass er weicher geworden ist, besserer Seelsorger, weil er das so von zu Hause kannte. Also und ich will jetzt nicht sagen, ja, siehst du, ist was Gutes rausgekommen, aber Gott hat ihn dann auf eine andere Art und Weise gebraucht und besser gebraucht. Es gibt so es gibt so zwei Predigten, die mir da auch vor Augen stehen, wenn ich das noch erzählen darf, sind alles nur so persönliche Anekdötchen, aber die habe ich so vor Augen. Ich war mal, es kommt wieder eine Pastorenfrau vor, ich war mal in einer Pfingstgemeinde und da war so aus Amerika so ein Heiler. Ja. Und der hat gesagt, Gott mag keine kranken Christen, die können ihm nicht so gut dienen. Der lief da auf der Bühne rum, brüllte, das wurde auch alles 1:1 ins Deutsch übersetzt, wo ich nur dachte, das muss man noch zensieren. Gott mag keine kranken Christen, die können ihm nicht so gut dienen und so. Und da, deswegen sollte man dann seine Kassetten kaufen, die einen wieder gesund machten und so weiter. Und kurze Zeit später war ich in einem Weihnachtsgottesdienst in einer Gemeinde, wo die Frau des Pastors, der den Gottesdienst gehalten hat, schwer krebskrank war und es abzusehen war, dass die bald sterben würde. Und deswegen hat er sie in diesem Gottesdienst, sie hat quasi die Predigt gehalten, weil sie nochmal sagen wollte, jetzt in ihren letzten Lebenswochen, was sie so beschäftigt. Und sie war davon beschäftigt, wie Gott das Evangelium nach Norddeutschland gebracht hat. Also sie hat gesagt, ich denke viel darüber nach, was Gott alles in die Wege geleitet hat, um uns zu erreichen. Und sie hatte schottische Vorfahren auch, also deswegen hat sie sich auch damit beschäftigt und hat erzählt, wie die Schotten damals ihre besten Leute losgeschickt haben als Missionare und die hier in Norddeutschland die Flüsse hochgefahren sind und dann den Leuten von Jesus erzählt haben. Und da stand diese kleine, gebrechliche Frau, todkrank, ihr Mann musste sie stützen und erzählte einfach, wie begeistert sie von Jesus ist und wie sie sich da freut mit irgendwelchen Geschichtssachen. Und vor mir saß einer, den kannte ich auch, also wir waren so 18 oder was, oder noch, keine Ahnung, oder Studenten vielleicht schon. Wir saßen da und dachten, ja, was mache ich mit meinem Leben? Und das hatte so viel Vollmacht. Ja, diese kranken, also, und ich dachte so, von wegen, kranke Christen können Gott nicht so gut dienen. Gott, das ist Gott ganz egal. Der kann durch Schwachheit total mächtig sein. Es kommt überhaupt, also es ist toll, wenn wir Gaben haben, es ist toll, wenn wir Stärken haben. Aber das ist nicht das, was Gottes Segen und Gottes Kraft limitiert oder freisetzt. Gott
Im Gegenteil, manchmal ist es viel klarer, woher die eigentliche Kraft kommt, weil die Verwechslungsgefahr nicht so groß ist.
Diese kranke Frau, die so leise mit brüchiger Stimme geredet hat, war lauter als dieser brüllende Amerikaner.
Was mir noch total wichtig hieran ist, man könnte da jetzt ja leicht sozusagen so eine To-Do-Liste draus machen, wie wir demütig werden. Wie können wir sozusagen das ähnlich machen wie Paulus? Und das Spannende, finde ich, hieran ist ja, Paulus hat das ja gar nicht gemacht. Gott hat das gemacht.
Genau.
Gott hat gesagt, also deine geistliche Entwicklung ist vor allen Dingen, die habe ich im Blick.
Ja.
Also du bist nicht verantwortlich für deine geistliche Entwicklung und nicht überheblich zu werden. Ich sorge schon dafür, dass du nicht überheblich wirst. Und das wird dir vielleicht nicht in einem gefallen. Und du wirst dreimal zu mir flehen und beten, was auch richtig ist. Also ich finde ja auch okay, also es ist ja auch gut, wenn wir zu Gott flehen,
dass er den Fall wegnimmt, und
oft tut er es ja auch. Also es gibt ja auch genug, es gibt irgendwie in den vielen alten Gesangbüchern, die dann diese schöne Formulierung, dass der Sorgenstein zerspringt. Ja. Und das passiert ja auch.
Ja.
Aber es passiert eben nicht bei allen. Und manches davon bleibt und zeigt halt meine, wie sehr ich sozusagen Gott brauche. Und ich denke, es gibt ja manchmal dieses Bild von, das kenne ich auch noch so aus frommen Predigten, dass Gott quasi mit uns handelt wie ein Vater mit seinem Kind. Und sozusagen wie ein Vater sein Kind zu immer mehr Selbstständigkeit erzieht, sodass man sozusagen irgendwann den Vater gar nicht braucht und man alles sozusagen alleine kann. Und so ist es ja nicht bei unserem Gott, dass wir sozusagen alles irgendwann immer ohne ihn können und ihn eigentlich gar nicht mehr brauchen, sondern geistliches Wachstum ist ja manchmal nicht mehr Unabhängigkeit von Gott, sondern dass ich mehr merke, das schaffe ich gar nicht ohne dich. Ich brauche dich, das geht nicht, das kann ich nicht aus eigener Kraft.
Also das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe so mit 17 so ein Bekehrungsgebet gesprochen und Gott gesagt, er soll der Herr in meinem Leben sein und so weiter. Und ich dachte damals schon, dass das jetzt so eine geistliche Entwicklung in Gang setzt, die dafür sorgt, dass ich immer weniger sündige und Gott immer weniger um Vergebung bitten muss und so. Und das stimmt eben nicht. Ich glaube auch, geistliches Wachstum ist immer größere Abhängigkeit. Und trotzdem gibt es auch manche Sachen sind auch besser geworden, aber dafür gab es neue Bereiche, ja. Also es gibt schon auch ein geistliches Wachstum in dem Sinne, dass Gott einem neue Sachen zutraut. Also man wird auch es gibt auch ein Mehr, aber dieses Mehr ist nicht mehr Unabhängigkeit. Mhm. Aber Gott traut einem dann auch nochmal ganz neue Herausforderungen und so weiter zu. Genau, aber geistliches Wachstum ist Wachstum in der Abhängigkeit. Nicht immer unselbstständiger werden, das nicht.
Lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So viel einmal für heute zu dieser Geschichte. Ich bin gespannt.
Ich möchte doch noch, ich weiß, du guckst auf die Uhr, aber wenn jemand unbedingt sagt, ich will auch was tun, also Malte hat das schon gesagt, Gott tut das alles, aber wer unbedingt was tun will, der kann ja gucken, ob er in seinem Umfeld jemand Schwaches hat, dem er die Gnade Gottes sagen kann. Mhm. Nicht in dem Sinn, du, das ist schon richtig, dass du leidest und so, das wäre auch falsch, aber jemand, wo man merkt, der ist schwach und der ist am Hadern und am Kämpfen, wenn man dann merkt, wo von dem Segen ausgeht, was der selber gar nicht merkt, das dann gerne sagen. Das tut ihm, glaube ich, gut. Oder der.
Das nehmen wir mit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wenn ihr sagt, ich habe eine Themenidee, die ich mal gerne bei dem Tischgespräch verhandelt haben möchte, ich habe mal einen Bibeltext, wo ich mich über eine Auslegung freuen möchte, schreibt uns gerne eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Und dann lesen wir das und vielleicht trauen wir uns mal zu, dazu eine Folge zu machen. Wenn ihr die Sichtbarkeit dieses Podcasts unterstützen wollt, könnt ihr gerne uns eine kurze Bewertung bei zum Beispiel Spotify, iTunes hinterlassen. Das hilft, damit der Podcast sichtbar bleibt. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.